RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 31. März 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunder des Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Sekar, Setiorini, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo begrüßt den Wunsch von Bulgarien, Vermittler für Asien und Europa zu werden. Indonesien und Bulgarien stimmten der Visumbefreiung des Reisepasses für Diplomaten zu. Indonesien und Bulgarien intensivieren Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Ministerin Susi Pujiastuti lehnt die Betriebsnahme ausländischer Fischfangschiffe ab. Indonesien fordert Unterstützung von 17 Ländern auf, ICAO-Mitglied werden zu können. Ministerium für Energie und Mineralvorkommen wird bald neue Behörde für erneuerbare Energie gründen. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo begrüßt den Wunsch von Bulgarien, der Vermittler für den Handel zwischen Asien und Europa zu werden. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern im Dekapalas in Jakarta beim Empfang des bulgarischen Außenministers Daniel Mitov und seiner Delegation. Bei diesem Treffen wurde Präsident Joko Widodo von der Außenministerin Retno Marsudi begleitet. Retno Marsudi sagte dazu, Indonesien begrüße auch die Maßnahme des bulgarischen Präsidenten über Ostarbeitsnahme. Diese Maßnahme sei das Bemühen von Bulgarien, die Beziehungen mit Asien einschließlich Indonesien zu stärken. Beim Treffen mit Daniel Mitov berichtete Präsident Joko Widodo ihm über die Entwicklung der indonesischen Wirtschaft, die im letzten Quartal letzten Jahres 5,04% erreicht hat. Außerdem stellte Präsident Joko Widodo dem bulgarischen Außenminister den Aufbau der Infrastrukturprojekte in Indonesien vor. Bei diesem Treffen stimmten Präsident Joko Widodo und Daniel Mitov der Verstärkung der bilateralen Beziehungen im Wirtschaftsbereich zu. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi und der bulgarische Außenminister Daniel Mitov stimmten dem Vertrag über die Visumbefreiung für die Besitzer des Reisepasses für Diplomaten und Dienstreisepasses in beiden Ländern zu. Dieser Vertrag wurde gestern in Jakarta von beiden Außenministern unterzeichnet. Die Unterzeichnung dieses Vertrages ist einer der wichtigen Punkte beim indonesischen Besuch von Daniel Mitov, die bilateralen Beziehungen zu stärken. Die Außenministerin Retno Marsudi sagte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Daniel Mitov dazu, die indonesische Regierung habe eine Visumbefreiung für die Touristen aus Bulgarien gegeben, um Indonesien zu besuchen. Dafür hoffe die indonesische Regierung, dass Bulgarien Indonesien in der Befreiung des Visums Schengen in der EU unterstützen könnte. Inzwischen sagte Daniel Mitov, er respektiere die indonesische Führung in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft und die Verpflichtung Indonesiens zur Verstärkung der Beziehungen zwischen ASEAN und der EU zum strategischen Level. Für Bulgarien sei Indonesien das größte ASEAN-Mitgliedsland. Bulgarien hoffe, dass die existierenden guten Beziehungen mit Indonesien und anderen ASEAN-Ländern verstärkt werden könnten. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi und der bulgarische Außenminister Daniel Mitov unterzeichneten gestern im Außenministerium in Jakarta den Vertrag gegenseitigen Verständnisses über die Verlängerung der Zusammenarbeit der Visumbefreiung für die Besitzer des Reisepasses für Diplomaten und des Dienstreisepasses in beiden Ländern. Dabei sagte Retno Marsudi, dass die Unterzeichnung dieses Vertrages der Teil zur Verstärkung der bilateralen Beziehungen sei. Beide Außenminister stimmten auch darin überein, die gemeinsame Wirtschaftskommission zu gründen. Die Gründung dieser Kommission wird im Jahre 2017 in Bulgarien realisiert werden.
Indonesia is the largest ASEAN member.
Wir haben gerade den Vertrag über die Visumbefreiung für Besitzer des diplomatischen Reisepasses unterzeichnet. Ich werde die diskutierten beim Treffen Themen erklären. Wir diskutierten über verschiedene Fragen im Rahmen der bilateralen Beziehungen. Indonesien und Bulgarien brauchen besondere Maßnahmen, um die wirtschaftlichen Beziehungen vor allem im Bereich des Handels und der Investition zu stärken. Bulgarien ist der neuntgrößte Handelspartner für Indonesien von Ost- und Zentraleuropa. Wir sehen aber, dass die als Potenzial zur Stärkung der Beziehungen ist. Daher wir stimmten darin überein, im Jahre 2017 eine gemeinsame Wirtschaftskommission zu haben. Von 2017 bis 2019 werden wir uns darum bemühen, die Wirtschaftszusammenarbeit durch diese Kommission zu intensivieren, die 2017 in Bulgarien gegründet werden wird. Die Außenministerin Retno Marsudi sagte dazu weiter, Indonesien und Bulgarien würden nicht nur die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich, sondern auch im Ausbildungs- und Kulturbereich intensivieren. In diesem Monat werde der indonesische Minister für Ausbildung und Kultur, Anies Baswedan, Bulgarien besuchen, um den Zusammenarbeitsvertrag im Kulturbereich zu unterzeichnen. Jedes Jahr sei Indonesien in der Mathematik-Olympiade in Bulgarien aktiv, so Retno Marsudi. Inzwischen sagte der Außenminister Daniel Mitov, sein Indonesien-Besuch sei die Gedenkfeier des 60. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen Indonesiens und Bulgariens. Die indonesische Ministerin für Maritime und Fischereiangelegenheiten Susi Pujiastuti lehnt deutlich ausländische Fischfangschiffe ab, die im indonesischen Gewässer in Betrieb sind. Die Ministerin stellt die lokalen Fischer in den Vordergrund, um die einheimischen Fischereiressourcen zu verwalten. Das sagte der Generaldirektor für Verbesserung der Konkurrenzleistungsfähigkeit der maritimen Fischereiprodukte, dieses Ministeriums. Nilanto Prabowo gestern in Jakarta. Im zufolge betone die Maßnahme der Ministerin Susi Pujiastuti, dass der Fischfang immer nur der einheimischen Investition diene. Präsident Joko Widodo habe auch ein Wirtschaftsmaßnahmenpaket veröffentlicht, die verschiedene Seiten zur Investition in Indonesien zu erleichtern. Zuvor sagte Ministerin Susi Pujiastuti, dass ihr Ministerium die bilateralen und multilateralen Beziehungen stärken werde, um die Aktivitäten des illegalen Fischfangs im indonesischen Gewässer zu bekämpfen. Das indonesische Verkehrsministerium entsandt gestern Susilo Indroyono zum globalen Treffen des Rates der World Civil Flugorganisation ICAO in Denpasar, Bali. Bei diesem Treffen forderte Susilo Indroyono 17 Länder auf, um Indonesien zu unterstützen, damit Indonesien als das ICAO-Mitgliedsland von 2016 bis 2019 gewählt werden kann. Er sagte dazu, dass 45% des Flugverkehrs der Welt in Indonesien durch die Dienstleistung des Fluginformationsgebietes FIR kontrolliert wurden. Außerdem habe Indonesien 237 Flughäfen. Dazu gehörten 27 internationale Flughäfen. Einer davon sei der internationale Flughafen Soekarno-Hatta, der vom internationalen Flughafen Serates als den beschäftigsten Flughafen der Welt benannt worden sei. Susilo Indroyono sagte dazu weiter, dass bei diesem Treffen auch die Umwelt, die eine Folge für den nationalen und internationalen Flug bringt, erörtert worden sei. Zu diesem Treffen seien unter anderem Kanada, Frankreich, China, Indien, Malaysia, Korea, Großbritannien, Norwegen und Indonesien eingeladen worden. Das indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen bemüht sich darum, die Gründung einer neuen Behörde zu realisieren, die den Kauf der Elektrizität und der erneuerbaren Energie erledigt. Der Sprecher des indonesischen Ministeriums für Energie und Mineralvorkommen, Agung Wicaksono, sagte in Jakarta, dass die Gründung dieser neuen Behörde sehr wichtig sei, da die Elektrizität von der erneuerbaren Energie noch nicht maximal beruht werde. Agung Wicaksono zufolge setze das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen die Form der neuen geplanten Behörde zu erklären, ob sie eine einzelne Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft von der staatseigenen Elektrizitätsgesellschaft sei. Agung Wicaksono fuhr fort, bevor er die Gründung dieser neuen Behörde vorschlage, habe das Ministerium mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für Staatsbetriebe koordiniert. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.793,07 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.560,36 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.233 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Indonesien veranstaltet wieder die Wirtschaftsvolkszählung, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien hat seit 1986 und dann im Jahr 1996 und 2006 routinenmäßig die Wirtschaftsfolgszählung durchgeführt. In diesem Jahr wird die indonesische Regierung durch die Zentrale Behörde für Statistik BPS vom 1. bis 31. Mai 2016 die Wirtschaftsfolgszählung veranstalten. Sie dient dazu, die Information über die Wirtschaft der Nation zu bekommen. Die Information soll eine Grundlage zur Formulierung der Wirtschaftspolitik und zum Plan des nationalen und regionalen Aufbaus werden. Die Datensammlung aus allen Sektoren wird in der Lage sein, das komplette Bild über den Rang und die Struktur der Wirtschaft neben Landwirtschaft herzustellen. Inmitten der großen globalen Konkurrenz soll der Wirtschaftsaufbau so detailliert und sorgfältig wie möglich durchgeführt werden, um die Konkurrenzfähigkeit zu steigern. Das Inkrafttreten der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA Anfang Januar 2016 ist eine entscheidende Zeit für die indonesische Nation, um die konkurrenzfähigere Wirtschaftsprogramme zu planen, sodass Indonesien mit anderen Ländern in der ASEAN-Region konkurrieren kann. Tatsächlich können die Daten der Wirtschaftsfolgszählung 2016 von der Regierung verwendet werden, um die Wirtschaftsaufbauprogramme zu evaluieren, zu planen und zu formulieren. Die Regierung kann aufgrund des Musters und Trends der Wirtschaftsentwicklung in 10 Jahren von 2006 bis 2016 ein großes Design des Wirtschaftsaufbaus minimal für 2026 verfassen. Das große Design ist sehr nötig, um die Planung des Arbeitssektors zu vervollständigen, vor allem der Erhöhung des produktiven Alters in der Ära des demografischen Bonus von 2028 bis 2030 entgegenzutreten. Für die Unternehmen und die Industrie können die Daten der Wirtschaftsfolgszählung 2016 ein Momentum werden, um ihr Geschäft zu entwickeln und neues Geschäft zu gründen, sowie das Geschäft effektiv zu machen. Bei der Wirtschaftsfolgszählung 2016 werden einige Sektoren wie den Bergbau, die Verarbeitungsindustrie, den Großhandel, die Information und Kommunikation, den Bau und so weiter bewertet. Die Zentrale Behörde für Statistik BPS ist davon überzeugt, dass die Wirtschaftsfolgszählung die neue Wirtschaftsstruktur in Indonesien darstellen werde. Das liegt daran, dass die Online-Industrie in Indonesien schon entstanden sei. BPS beabsichtigt, den E-Commerce-Sektor bei der Wirtschaftsfolgszählung zu beachten. Voraussichtlich werden in diesem Jahr die Daten über 24 Millionen Geschäfte in ganz Indonesien erhalten. Das ist eine Steigerung im Vergleich zu der gesamten Geschäftsanzahl der vorherigen Wirtschaftsfolgszählung, die etwa 22,7 Millionen Geschäfte betrug. Die Wirtschaftsfolgszählung 2016 verwendet die Zahlweise Methode in ganz Indonesien und umfasst alle Wirtschaftsgeschäfte mit der mittelständigen und großständigen Ebene. BPS wird die Daten von der Regierung, der nichtstaatlichen Organisation, dem Haushalt und dem Unternehmen sammeln. Es bleibt zu hoffen, dass die akkurate Wirtschaftsfolgszählung 2016 die nationale Wirtschaft fördern könnte, sodass sie der Wohlstand des Volkes sich weiter steigert. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige historische Ereignisse fanden am 31. März statt. Wir beginnen mit dem Ereignis am 31. März 1928, wo das äquatoriale Denkmal in Pontianak gegründet wurde.
Das Äquatoriale Denkmal liegt an der Straße Katolistiwa Nord Pontianak der Provinz West Kalimantan. Es liegt circa 3 Kilometer von der Stadtzentrum Pontianak entfernt. Dieses Denkmal ist die Ikone der Stadt Pontianak und wird immer von den Touristen besucht, die in die Stadt Pontianak kommen. Basierend auf die Aufzeichnungen kam am 31. März 1921 die internationale Expedition von einem niederländischen Geograf, um den Punkt Äquatorlinie in der Stadt Pontianak zu bestimmen. Am 31. März 1981, diulang, 1981 beendete die sogenannte Flugzeugenführung Voila-Ereignis. Voila-Ereignis oder Garuda Indonesia 206 Flugereignis ist ein Flug der Garuda Indonesia Fluggesellschaft vom Talang Betutu Flughafen Palembang zum Polonia Flughafen in Medan am 20. März 1981. Dieser Flug wurde von 5 Terroristen entführt. Diese Gruppe wurde von Muhammad Zain geleitet. Der Flug hat in Penang, Malaysia gelandet zu tanken. Der Flug landete dann in Don Muang Flughafen in Bangkok, Thailand. Das Ziel dieser Flugzeugentführung ist seine Kollegen, die nach dem Vorfall Cicendo Bandung West Java festgenommen wurde, zu befreien. Die Regierung entsandt zu Bekämpfung dieser Flugzeugentführung 30 Soldaten der Sondertruppe der Indonesischen Armee. Die Flugzeugentführung dauert über 4 Tage bis zum 31. März 1981 und verletzt keine Flugbesatzung und Passagieren. Am 31. März 1991 war Auflösung der Warschauer Paktes. Der Warschauer Pakt war die Allianz der kommunistischen Länder in Osteuropa, die dazu diente, sich vor der Möglichkeit der Bedrohung von der im Jahre 1949 gegründeten NATO-Allianz zu organisieren. Die Gründung des Warschauer Paktes wurde von der Integration Westdeutschland in der NATO durch die Ratifizierung des Pariser Abkommens hervorgerufen. Der Warschauer Pakt wurde 1955 entworfen und am 14. Mai 1955 in Warschau unterzeichnet. Dieser Pakt beendete am 31. März 1991 durch die Auflösung der Staaten Sowjetunion und die Änderung vieler ehemaligen Mitglieder zur Demokratie. Dieser Pakt wurde beim Treffen am 1. Juli 1991 in Prag offiziell beendet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm heute in der Geschichte. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm im Blickpunkt zum Thema ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft – gute Chance für Indonesien. Information über die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft wird schon lange verbreitet. Trotzdem wissen nur 20% der Indonesier über die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft. Sie wissen nicht über die Vorteile der ASEAN und wie man mit diesen Vorteilen zu tun hat. Das teilte der Generaldirektorin für Information und öffentliche Kommunikation des indonesischen Ministeriums für Kommunikation und Information, Rosarita Niken Widyastuti, in einem Seminar in Palembang, Süd-Sumatra mit. Niken Widyastuti sagte, wie die Zeitung Sriwijaya Post zitiert, dass Medien eine wichtige Rolle spielen, die Leute zu informieren, wie man bei der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft die Chancen nutzt und die Herausforderungen erkennt. Niken zufolge können die indonesischen Unternehmer und Arbeitnehmer die guten Chancen bei der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft nutzen. Niken bedauert auch, dass 80% der indonesischen Unternehmer sind sich von der Abschaffung der Export- und Importtarife nicht bewusst. Außerdem solle die Mentalität der Leute geändert werden, denn die pessimistischen Unternehmer seien der Meinung, dass die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft die lokalen Industrien und ihre Produkte benachteiligt. Der Vizevorsitzende der beratenden Volksversammlung, Hidayat Nur Wahid, ruft die Indonesier dazu auf, bei dem Wettbewerb in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zuversichtlich zu sein. Hidayat zufolge, wie von Antara zitiert wurde, soll Respekt an andere Nationen kein Gefühl der Minderwertigkeit verursachen. Hidayat sagte, Indonesien soll die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft begrüßen, da die indonesische Nation seit der früheren Zeit Beziehungen mit anderen Nationen hat. Das Wichtigste sei die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und Unternehmen. Das war im Blickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo begrüßt den Wunsch von Bulgarien, um der Vermittler für den Handel zwischen Asien und Europa zu werden. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern im Dekapalas in Jakarta beim Empfang des bulgarischen Außenministers Daniel Mitov und seiner Delegation. Bei diesem Treffen wurde Präsident Joko Widodo von der Außenministerin Retno Marsudi begleitet. Retno Marsudi sagte dazu, Indonesien begrüße auch die Maßnahme des bulgarischen Präsidenten über Ostarbeitsnahme. Diese Maßnahme sei das Bemühen von Bulgarien, um die Beziehungen mit Asien einschließlich Indonesien zu stärken. Beim Treffen mit Daniel Mitov berichtete Präsident Joko Widodo ihm über die Entwicklung der indonesischen Wirtschaft, die im letzten Quartal letzten Jahres 5,04% erreicht hat. Außerdem stellte Präsident Joko Widodo dem bulgarischen Außenminister den Aufbau der Infrastrukturprojekte in Indonesien vor. Bei diesem Treffen stimmten Präsident Joko Widodo und Daniel Mitov der Verstärkung der bilateralen Beziehungen im Wirtschaftsbereich zu. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi und der bulgarische Außenminister Daniel Mitov stimmten dem Vertrag über die Visumbefreiung für die Besitzer des Reisepasses für Diplomaten und Dienstreisepasses in beiden Ländern zu. Dieser Vertrag wurde gestern in Jakarta von beiden Außenministern unterzeichnet. Die Unterzeichnung dieses Vertrages ist einer der wichtigen Punkte beim indonesischen Besuch von Daniel Mitov, um die bilateralen Beziehungen zu stärken. Die Außenministerin Retno Marsudi sagte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Daniel Mitov dazu, die indonesische Regierung habe eine Visumbefreiung für die Touristen aus Bulgarien gegeben, um Indonesien zu besuchen. Dafür hoffe die indonesische Regierung, dass Bulgarien Indonesien in der Befreiung des Visums Schengen in der EU unterstützen könnte. Inzwischen sagte Daniel Mitov, er respektiere die indonesische Führung in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft und die Verpflichtung Indonesiens zur Verstärkung der Beziehungen zwischen ASEAN und der EU zum strategischen Level. Für Bulgarien sei Indonesien das größte ASEAN-Mitgliedsland. Bulgarien hoffe, dass die existierenden guten Beziehungen mit Indonesien und anderen ASEAN-Ländern verstärkt werden könnten. Die indonesische Ministerin für Maritime und Fischereiangelegenheiten Susi Pujiastuti lehnt deutlich ausländische Fischfangschiffe ab, die im indonesischen Gewässer in Betrieb sind. Die Ministerin stellt die lokalen Fischer in den Vordergrund, um die einheimischen Fischereiressourcen zu verwalten. Das sagte der Generaldirektor für Verbesserung der Konkurrenzleistungsfähigkeit der maritimen Fischereiprodukte dieses Ministeriums, Nilanto Prabowo, gestern in Jakarta. Ihm zufolge betone die Maßnahme der Ministerin Susi Pujiastuti, dass der Fischfangs immer nur der einheimischen Investition diene. Präsident Joko Widodo habe auch ein Wirtschaftsmaßnahmenpaket veröffentlicht, die verschiedene Seiten zur Investition in Indonesien zu erleichtern. Zuvor sagte Ministerin Susi Pujiastuti, dass ihr Ministerium die bilateralen und multilateralen Beziehungen stärken werde, um die Aktivitäten des illegalen Fischfangs im indonesischen Gewässer zu bekämpfen. Das indonesische Verkehrsministerium entsandte gestern Susilo Indroyono zum globalen Treffen des Rates der World Civil Flugorganisation ICAO in Denpasar, Bali. Bei diesem Treffen forderte Susilo Indroyono 17 Länder auf, um Indonesien zu unterstützen, damit Indonesien als das ICAO-Mitgliedsland von 2016 bis 2019 gewählt werden kann. Er sagte dazu, dass 45% des Flugverkehrs der Welt in Indonesien durch die Dienstleistung des Fluginformationsgebietes FIR kontrolliert wurden. Außerdem habe Indonesien 237 Flughäfen. Dazu gehörten 27 internationale Flughäfen. Einer davon sei der internationale Flughafen Soekarno-Hatta, der vom internationalen Flughafensrates als den beschäftigsten Flughäfen der Welt benannt worden sei. Susilo Indroyono sagte dazu weiter, dass bei diesem Treffen auch die Umwelt, die eine Folge für den nationalen und internationalen Flug bringt, erörtert worden sei. Zu diesem Treffen seien unter anderem Kanada, Frankreich, China, Indien, Malaysia, Korea, Großbritannien, Norwegen und Indonesien eingeladen worden. Das indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen bemüht sich darum, die Gründung einer neuen Behörde zu realisieren, die den Kauf der Elektrizität und der erneuerbaren Energie erledigt. Der Sprecher des indonesischen Ministeriums für Energie und Mineralvorkommen, Agung Wicaksono, sagte in Jakarta, dass die Gründung dieser neuen Behörde sehr wichtig sei, da die Elektrizität von der erneuerbaren Energie noch nicht maximal beruht werde. Agung Wicaksono zufolge setze das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen die Form der neuen geplanten Behörde zu erklären, ob sie eine einzelne Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft von der staatseigenen Elektrizitätsgesellschaft sei. Agung Wicaksono fuhr fort, bevor er die Gründung dieser neuen Behörde vorschlage, habe das Ministerium mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für Staatsbetriebe koordiniert. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.793,07 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.560,36 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.233 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Estima Indonesian, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, in die Inselprovinz Rio zu reisen, um die Küste Bugis näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.to.id hören. Bintan ist die größte Insel in der Inselprovinz Rio und hat etwa 3000 große und kleine Inseln. Bintan liegt strategisch vor der Hauptinsel Südmalaysia und an der Straße von Malakka. Hier findet ein reger Schiffsverkehr statt. Viele Touristen besuchen auch Bintan, um die dortigen maritimen Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Das beliebteste Touristenziel auf dieser Insel ist der spektakuläre Sandstrand Bintan Resort. Dieser Sandstrand umfasst etwa 23.000 Hektar weiten weißen Sand. Er liegt gegenüber dem Südchinesischen Meer. Neben dem Bintan Resort gibt es in Bintan noch viele andere schöne Küsten, wie unter anderem die Bugis-Küste. Die Bugis-Küste liegt in West Bintan und zwar im Dorf Bugis, Tanjung Uban im Distrikt North Bintan. Diese Küste ist 2 Kilometer lang. Das Besondere daran ist der weiße Sandstrand und das klare Wasser mit einem wunderbaren Panorama. Um diese Küste zu erreichen, geht der Weg vom Stadtzentrum Bintan zum Hafen Bulang Linggi Tanjung, von wo Sie diese Küste in 10 Minuten erreichen können. Die Stadt Bintan können Sie mit dem Flugzeug aus Jakarta erreichen. Sie können verschiedene sportliche Aktivitäten an dieser Küste durchführen, da die Küste nur leicht abzusehen ist. Diese Bugis-Küste bietet beste Voraussetzungen für Strandvolleyball, Strandfußball und anderen Sport- und Spielarten. Zum Schwimmen können Reifen für 0,3 bis 0,6 US-Dollar ausgeliehen oder Kajakboote für etwas mehr als 1 Dollar oder ein Kanu pro Stunde gemietet werden. Wenn Sie entspannen möchten, können Sie eine Holzhütte mit dem Palmdach mieten. Küste gibt es viele Sportseinrichtungen und auch Imbisse, die Speisen und Getränke verkaufen. Wenn Sie von dem Besuch der Bugis-Küste noch nicht genug haben, können Sie Ihre Reise zu der Küste Sakera fortsetzen. Die Sakera-Küste liegt gegenüber der Bugis-Küste. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Bugis-Küste. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über den Welttuberkulose-Tag, der jeden 24. März gefeiert wird. Außerhalb der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Hörenden harar di tuberkulose kreif normalerweise di lungen an. Aber tuberkulose kan au andere körperorgane angreifen. Die Experten glauben, dass ein Drittel der Weltbevölkerung von Bakterie Mikrobacterium tuberculosis infiziert worden sei. Diese Bakterie ist die Ursache der Krankheit der Tuberkulose. Im Jahr 2007 gab es etwa 13,7 Millionen chronische aktive Fälle auf globaler Ebene und die Weltgesundheitsorganisation hat im Jahr 1993 die Tuberkulose als der globale Gesundheitsnotstand deklariert. Im Jahr 2006 entwickelte die Stop Tuberkulose Partnership das Programm des globalen Tuberkulose Stop, das dazu diente, 14 Millionen Menschen im Jahr 2015 zu retten. Diese gezielte Menge konnte im Jahr 2015 nicht erreicht werden, weil der größte Teil der Tuberkulose-Kranke von der Erhöhung der HIV-Patienten mit Tuberkulose und das Erscheinen von Multidrug-Resistenz-Tuberkulose verursachte. Die Weltgemeinschaft an die Gefahr dieser Krankheit zu erinnern, hat die Weltgesundheitsorganisation das Datum von 24. März als Tuberkulose-Tag festgelegt. Der Welttuberkulose-Tag hat ein Ziel, das Bewusstsein der Gesellschaft über die Tuberkulose-Epidemie und die Bemühungen zur Reduzierung dieser Epidemie aufzubauen. Am 24. März 1882 war der Tag, an dem Dr. Robert Koch, der Wissenschaftler bekannt gab, dass die Ursache der Tuberkulose, nämlich Mikrobakterium Tuberkulose, entdeckt hatte. Diese Zeit verbreitete sich diese Epidemie in Europa und Amerika, da dies den Tod eines der sieben Leute hervorrief. An seine Verdienste zu erinnern, wird das Datum von 24. März als den Welttuberkulose-Tag festgelegt. mit dem jedes Jahr unterschiedlichen Thema möchte die WHO Dimension auf der ganzen Welt einschließlich in Indonesien das Bewusstsein bringen, um vor sich vor die Entwicklung der Bakterie der Tuberkulose verursache zu haben. In Indonesien hat die Regierung ein Programm zur Behandlung der Tuberkulose vollständig in Volkskliniken verkündet. Diese kostenlose Behandlung zwingt die Kranken, für 6 Monate ohne Unterbrechung kontinuierlich Medikamente zu nehmen. Diese Methode ist sehr effektiv, die Patienten mit Tuberkulose zu behandeln. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, RRI World Service. Wir treffen uns wieder zu unserem heutigen Regenbogen-Musikprogramm. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Mal stellen wir Ihnen den indonesischen Sänger Ade Manihutu vor. Zu Beginn unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Firko. Gute Unterhaltung.
Sifat yang tenang Virgo tak pernah rasa bimbang Virgo Virgo oh Virgo Virgo Tak pernah dendam. Virgo, mudah tuk memaafkan. Virgo, oh Virgo, oh Virgo. Virgo,
Ade Manehutu hat einen vollständigen Namen, Adrian Stephanus Louis Manehutu. Er sang das Lied Nona Anna, das in den 1970er Jahren in Indonesien populär war. Er war als Sänger in den 70er Jahren bis 80er Jahren in Indonesien. Ade Manehutu wurde im Jahre 1948 geboren. Ade Manehutu spielte viele Filme. Diese Filme sind unter anderem Gadis Simpanan oder Nebenmädchen, Cinta Bersemi oder Blühende Liebe und Penasaran oder Forwit. Hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Nona Anna oder auf Deutsch Fräulein Anna. Viel Spaß beim Zuhören.
Sahaja cara hidupmu sederhana, lagak dan gayamu serasi, pertanda kau wanita berpribadi. Nona Anna, Nona Anna. Tertarik lagi terpesona.
Liebe Zuhörer, Ade Manehutu ist nicht nur Solosänger. Hat aber ein Duett mit einigen indischen Popsängern. Einer davon ist Diana Nasution. Es ist aber schade, da jetzt nicht mehr aktiv in der indischen Musikindustrie ist. Beschäftigt sich mit den religiösen Aktivitäten in Kirchen. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie Surat Rahir oder Lästerbrief und Hanya untukmu oder nur für dich. Auf Wiederhören.
Baca suratmu, surat yang terakhir darimu.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.